Heiner Flassbeck diskutiert mit einem Hayek-Fanboy über die Frage, ob unser Geldsystem kaputt ist. Dieses Duell sollte jeder gesehen haben. Und damit, hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um genau das, unser Geldsystem. Heiner Flassbeck, der bekannte, hier auf dem Kanal, viel gelobte Ökonom, hat sich einer Diskussion mit Thorsten Polleit gestellt. Die ist allerdings schon 5 Jahre her, muss man fairerweise sagen. Der war seinerzeit Chefökonom von Degussa Goldhandel und hat das Ludwig von Mises Institut gegründet. Polleit vertritt anarcho-kapitalistische Positionen, sehr nah dran an dem, was beispielsweise der Roman Rehr, der Blocktrainer, mit dem ich vor kurzem bei Mario Lochner debattiert habe, so vertritt, was die österreichische Schule so vertritt. Heiner Flassbeck steht in der Traditionslinie des Post-Keynesianismus. Insofern, wir haben ein Duell zwischen Denkschulen. Es ist schon 5 Jahre her, aber das Duell ist legendär. Man kann sehr viel lernen und wir merken, die Debatten haben sich kaum verändert. Die Themen, über die ich mit Roman Rea, zuletzt mit dem Blocktrainer, zuletzt gestritten habe, über die streitet auch Heiner Flassbeck mit Thorsten Polleit. Es geht um die Eurokrise, damit fangen wir an. Dann um die Frage Geldmenge und Inflation, Geldmenge und Wirtschaftswachstum und vieles mehr. Man kann dabei sehr, sehr viel lernen, deswegen schauen wir uns das an. Übrigens, Heiner Flassbeck, der eben erwähnte, hat auch ein neues Buch geschrieben und dazu gibt es eine exklusive Leseprobe im Geld für die Welt Newsletter hier. Flassbeck, das ist mein Lebenswerk, warum Sparen gefährlich sein kann und wie Ökonom Heiner Flassbeck die Einkommensteuer ändern würde. Eine exklusive Leseprobe. Wen das interessiert, checkt das gerne aus. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Ach ja, und wer Geld für die Welt unterstützen will, kann das mit einem Abo übrigens in diesem Newsletter machen. Geht schon ab 5 Euro im Monat. Das alles hier kostet viel Zeit, Geld, häufig auch Nerven. Und deswegen bin ich auf Unterstützung angewiesen und freue mich über jeden und jede, die das erwägt. Und damit lasst uns gleich rein ins Video. Ganz lustig, man sieht hier einen 5 Jahre jüngeren Mario Lochner noch. Damals hat er noch den Kanal Mission Money von Focus gemacht. Mittlerweile hat er seinen eigenen Kanal. Mission Money gibt es trotzdem noch. Und der stellt hier mit seinem Kollegen die Fragen. Wir steigen ein beim Thema Eurokrise.
Sieht man ja, dass dieses System auch nicht funktioniert, weil zum Beispiel Krisenländer wie Italien, Griechenland und so weiter, die haben ja jetzt auch nicht mehr die Möglichkeit, sozusagen direkt zu intervenieren und ihre Währung abzuwerten, weil da hängen ja jetzt auch noch ein paar andere Länder, ja, so wie Deutschland, dran. Und das ist ein Riesenproblem. Ja. Wenn sie in eine Wirtschaftskrise reinkommen, können sie ja gar nicht mehr ihre Währung als Instrument dafür benutzen,
ja, dass
sie
sich da wieder... Das ist aber das Problem, das wir mit dem Euro geschaffen, nicht mit dem Euro, sondern mit dem Verhalten einiger Länder, unter anderem Deutschland. Wenn wir den Euro so konstruiert hätten, dass von vornherein es eine Lohnkoordination gegeben hätte und nicht der Monetarismus im Maastricht-Vertrag festgelegt worden wäre, dann hätte es diese reale Aufwertung Italiens nicht gegeben und die reale Abwertung Deutschlands auch nicht. Also die Lohnsenkung Deutschland, die relative Lohnsenkung Deutschland hat das Problem mit verursacht, an dem Italien jetzt leidet. Und das hätte nicht passieren dürfen. Das ist eine Fehlkonstruktion des Euro. Deswegen heißt mein Buch ja auch Euro-Desaster, ja. Weil das ist fundamental schiefgegangen. Obwohl ich, muss ich sagen, immer ein Anhänger des Euro war und auch noch sein könnte, aber man müsste ihn total reformieren.
Ja, wir sehen. Und diese Lohnkoordination gibt es übrigens bis heute nicht. Die ist wichtig, weil, kurze Erklärung, Lohnstückkosten, also Löhne im Verhältnis zur Produktivität und wie sich dieses Verhältnis entwickelt, maßgeblich die Inflationsrate, zumindest über lange Zeiträume, lange Fristen, bestimmen. Ja, kurzfristig kann mal Energiepreise hoch, so wie wir es jetzt haben, die Inflationsrate treiben. Aber wenn man guckt, ja, wie ist es über lange Zeiträume, dann ist Lohnstückkosten da die beste Erklärungsvariable. Das macht auch ökonomisch Sinn, denn Löhne fallen ja auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette an. Ob man irgendwas aus dem Boden holt, ob man irgendwas veredelt, was auch immer man macht. Überall arbeiten Menschen, die wollen bezahlt werden. Entsprechend relevant ist, wie viel Lohn bekommen die, wie viel produzieren die in der Zeit, wie produktiv ist das Ganze. Und dann eben dieses Verhältnis daraus, was man dann Lohnstückkosten nennt. Die Lohnstückkosten hat Deutschland mit der Agenda 2010 mit Lohnsenkungen nach unten gedrückt. Die waren in anderen Ländern, in Italien und Griechenland, höher. Dadurch waren dort auch die Inflationsraten höher. Und das hat dazu geführt, dass Deutschland sich auf dem Nacken der anderen einen riesigen Vorteil auf den Weltmärkten verschafft hat, weil deutsche Produkte im Vergleich zu der Qualität und im Vergleich zu den Wettbewerbern günstiger geworden sind. Diese Lohnkoordination wäre sehr wichtig, um die Inflationsraten zu koordinieren. Es ist nämlich nicht wichtig, dass alle heute 20-Euro-Länder im Schnitt auf 2% Inflationsrate kommen, denn dafür könnte ja die eine Hälfte 100% Inflation und die andere Hälfte 98% Deflation haben, sondern es ist eben entscheidend, dass alle punktgenau 2% Inflation erreichen. Das könnte man mit Lohnkoordination schaffen und das ist der Punkt, den Heiner Flassbeck hier macht.
Sehen Sie das denn, Herr Pollert?
Die Euro-Krise?
Ja.
Ja, sehen Sie, der Euro ist ein ungedecktes, wir sprachen ja eben schon von ungedecktem Papiergeld oder Fiat-Geld und der bringt natürlich große Probleme, weil er eben ökonomische und ethische Defizite hat. Das ist jetzt eine Zwangsjacke, in der sich die Volkswirtschaften wiederfinden.
Achtet mal darauf, ich sagte das jetzt schon zu Beginn, wie thesenlastig es bei ihm einfach ist. Es gibt keine Logik, erklärt nicht groß, erklärt nicht die Zusammenhänge, ja, die Mechanismen, wie was passiert, sondern haut einfach These nach These nach These raus, die sich gar nicht einfangen lassen. Wie ein Sektenführer, wie übrigens auch Roman Reher, der Blocktrainer, das gemacht hat.
Das ist eine Fehlkonstruktion, weil sie natürlich letztlich auch eine staatliche Zentralbank haben. Das ist ein planwirtschaftliches Element und wir wissen, wir sprachen eben schon den Sozialismus an zumindest, dass solche Warnsysteme gar nicht funktionieren können, weil sie eben bestimmte ökonomische Gesetzmäßigkeiten zuwiderlaufen. Und es ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen, wo die Probleme dieses Fiat-Geldes sind. Das ist Geldwertverlust. Also Sie können ja gar nicht mehr sinnvoll mit diesem Geld sparen. Sie verlieren ja an Wert. Es schafft Boom- und Bust-Zyklen. Die Verschuldung steigt. Ja, seit Einführung des Euro
genau, hat
die
Kaufkraft gesagt, um 30% verloren. Das wäre nicht verloren. So. Sie sehen das ganz anders.
Ja, das Schulden. Ist, ja,
welche Verschuldung? Denn?
Wissen Sie, ja, staatliche Verschuldung. Der Bankenapparat hat eine Bilanz mittlerweile im Euroraum von fast 32.000 Milliarden.
Das sind 30%
des Volkseinkommens.
Ja. Was passiert denn mit den Unternehmen? Sagen Sie bitte die Unternehmen mal.
Ja, 100% etwa.
Na, die haben abgenommen. Der Unternehmerverschuldung
aber im Aggregat.
Hat abgenommen. Ja, eine Verschuldung muss ja abnehmen. Es können nicht alle Verschuldungen zunehmen, denn sonst hätte die Welt mehr Verschuldung. Gegenüber wem hat die verschuldet sich die Welt denn eigentlich?
Herr Flassbeck, wenn Sie...
Ich fühle die Aufregung von einer Flassbeck jetzt noch was von 1000%.
2007 Zahlen von der BITS, etwa 220% Gesamtverschuldung des Welt... BIPs, also des Welteinkommens. Heute etwa 265%.
Und wer hält denn die Forderungen? Sagen Sie doch nicht Schulden nur alleine. Sie müssen doch sagen, wer die Forderungen hält.
Herr Flassbeck, das ist diese naive keynesianische Art, dass man die Schulden gegenseitig rechnen kann. Wenn ich Ihnen was leihe und Sie sagen, ich habe ja eine Forderung gegen Sie und ich habe eine Verbindung, können wir aufrechnen. Das ist
meistens kann man aufrechnen. Nicht?
Sie wissen doch, weil der Eigentumsübergang erfolgt ist. Und natürlich stehen die Forderungen nicht aufsaldierbar gegeneinander. Also ich will nur noch mal sagen,
wie sonst?
Sehr gute Frage von Mario. Sehr, sehr gute Frage.
Müssen begleichen natürlich. Wenn Sie was leihen, Forderung und Verbindlichkeit, da ist doch eine Erfüllung mit einem Eigentumsübergang.
Wenn Sie mir gegenüber Schulden haben und ich habe Ihnen gegenüber Schulden, was machen wir denn? Wir machen ein Clearing. Wir canceln die, oder?
Gut, dann leihen Sie mir mal was. Dann machen wir ein Clearing. Geben Sie mir gleich mal 100 Euro.
Sie geben mir 100.
Ich will nur noch mal sagen, da gibt es ökonomische und ethische Defizite. Okay? Und die werden Sie nicht aus der Welt schaffen, wenn Sie eine einheitliche Euro-Währung schaffen oder wenn Sie versuchen, die Wechselkurse zu etablieren. Denn das natürliche Geld ist im freien Markt entstanden.
Nee.
Und das ist Gold und Silber gewesen, Edelmetall.
Das war so geil, wie Flassbeck einfach da reinwirft. Ja, also ihr merkt, ein bisschen Logik reingebracht, fällt wieder gleich alles in sich zusammen. Es ist wirklich so eine krasse Parallele zu meiner Debatte mit dem Blocktrainer. Natürlich kann man nicht einfach behaupten, die Welt hat mehr Schulden, denn Wem gegenüber soll die Welt mehr Schulden haben? Dem Mars oder was? Es sind immer verschiedene Sektoren untereinander. Ja? Wenn er mehr Staatsschulden beklagen, wenn die Staaten mehr Schulden machen, dann ist auf der anderen Seite ja was passiert, nämlich jemand, der dann die Forderungen hält, der die Ersparnisse hält. Ja, wenn man sich neu verschuldet, mehr ausgibt, als man einnimmt, nimmt ja logischerweise wer anderes auch mehr ein, als er ausgibt. Ja, des einen Schulden, neue Schulden sind die neue Ersparnisse des anderen. Und Heiner Flassbeck bemüht sich ja immer, den Punkt zu machen, Staaten müssen sich verschulden, wenn die Privaten sparen, privaten Haushalte, wir alle, wir wollen sparen, um für die Zukunft vorzusagen, aber eben auch, dass seit den 80er, 90er Jahren, je nach Land ein bisschen unterschiedlich, die Unternehmen zu Nettosparern geworden sind, obwohl sie das vorher nicht waren. Und das alleine. Länder, die nicht so einen riesigen Exportüberschuss haben wie Deutschland, in Verschuldungsposition drückt. Also Staaten in den Ländern in die Verschuldungsposition drückt. Wenn man das jetzt einfach einseitig beklagt, so, dann ignoriert man den Rest. Ja? Man nimmt sich eine kleine Beobachtung raus, skandalisiert die und spricht über den Rest nicht mehr. Das ist unlauteres Argumentieren. Ja? Das ist Volkswirtschaft für Dumme.
Warum soll das natürliches Geld sein?
Ja, weil das durch freiwillige Kooperation zwischen Tauschpartnern geschieht.
Nee, hat immer jemand
da gesagt, kommt kein hier, Prometheus von oben und gibt ihnen die Fackel und sagt, Geld. Das ist das Feuer. Nein, das ist durch freie Tauschaktionen. Nee.
Ja, das ist das hat immer ein Fürst gesagt, jetzt ist Goldgeld, dann ist Silbergeld, dann ist was anderes Geld.
Nein, das,
durch freie
Aktionen. Es gibt das sogenannte Regressionstheorem, wo Sie logisch deduktiv das nachvollziehen können, was ich eben sage. Also,
ja, also da streitet man sich drüber in der Wirtschaftsgeschichte, ja, wie ist das entstanden, wie hat man sich auf verschiedene Währungen festgelegt. Der Chartalismus ist die eine Denkschule, die bemüht auch hier Heiner Flassbeck, die eben sagt, also, dass eine Währung akzeptiert wurde, hat sehr viel mit Autoritäten zu tun, was der Fürst sagt, was der König sagt, was heute demokratisch legitimierte Staaten sagen, was die Währung ist. Die erlegen beispielsweise eine Steuer, die legen der Bevölkerung eine Steuerpflicht beispielsweise auf oder eine Abgabenpflicht, dann haben die plötzlich eine Nachfrage nach der Währung, die der König, der Fürst, die Autorität einfach oder heute dann der Staat dann festlegt. So, und dann ist das die Währung, die akzeptiert wird. Man kann das Beispiel durchspielen, wenn jetzt Olaf Scholz morgen erklärt, so, Steuern akzeptieren wir nur noch in D-Mark und nicht mehr in Euro, was würde passieren? Plötzlich würden wir alle D-Mark nachfragen. Ja? Der Aldi, wenn man da reingeht und was einkaufen will, der ja auch Umsatzsteuer dann in D-Mark abführen muss, würde plötzlich sein Wasser in D-Mark bepreisen. Dann würden wir merken, oh, wir brauchen ja D-Mark, wo kriegen wir die denn her? Lieber Arbeitgeber, bitte bezahl mich doch in D-Mark und so weiter und so fort. Und da gibt es ganz viele historische Beispiele. So. Und diese andere Erklärung, die Thorsten Polleit hier auf den Tisch haut, dieses ist durch den freien Markt entstanden, ja, hat ein logisches Anfangsproblem, nämlich es ist ein Zirkelschlussargument. Man würde ja sagen, A akzeptiert die Währung, weil B sie akzeptiert und B akzeptiert sie, weil A sie akzeptiert. Aber wer hat denn, wo ist der Anfang, ja? Wer kann damit beginnen? Wann legen die Leute sich fest, irgendwas zu akzeptieren? Ob es dann Muscheln, keine Ahnung, was auch immer sind. Und vor allem, wenn man unterschiedliche Einheiten hat, ganz zu Beginn, Währungen, die konkurrieren, wie er meint, dann hat man ein absolutes Chaos, was die ganzen Wechselkursbeziehungen und so weiter angeht. Deswegen, ja, ich empfehle, wer sich dafür interessiert, ein bisschen was in Chartalismus reinzulesen. Gibt es spannende Abhandlungen drüber. Heute ist völlig klar, wir haben die Währung, die der demokratisch legitimierte Staat festlegt. Ende aus, Mickey Mouse.
Da brauchen wir gar nicht zu drüber diskutieren. Geld ist ein Gut, wie jedes andere auch. Das ist im freien...
Geld ist ein Gut, wie jedes andere auch. Merkt euch mal den Satz.
Markt entstanden. Wir finden heute nur eine Situation vor, in die häufig nicht mehr kritisch hineingeblickt wird, wo der Staat eben das Geldproduktionsmonopol an sich gerissen hat und entsprechende Schäden jetzt zu beklagen sind. Und leider sind wir in der Öffentlichkeit häufig nicht in der Lage, die tatsächliche Quelle der Probleme zu identifizieren. Das ist die Geldproduktion.
Da ist wie der Blocktrainer, ne? Alle Probleme in der Welt, Ungleichheit, was auch immer, alles hat damit zu tun, dass Geld geschöpft werden kann vom Staat. Ne? Das ist immer monokausal, führen die alles darauf zurück. Und dann sagen wir, was die Alternative ist, ein natürliches Geld, was sich im freien Markt herausbildet, was auch immer das sein soll. Dann schlägt der manchmal vor, ja, kann Bitcoin sein? Ja, vielleicht Bitcoin, vielleicht auch was anderes. Ja, überzeugend? Nee.
Zum Schluss eine kurze Frage mal. Wenn wir also offensichtlich, Herr Pollert, Sie sagen ja, die Schulden steigen und Gold gilt ja als Alternative. Ich meine, Währungen wie der Euro sind ja jetzt offensichtlich, sind wir uns, glaube ich, eigentlich nicht im besten Zustand. Erstens, warum geht die Inflation nicht durch die Decke? Das müsste ja nach Lehrbuch so sein. Und zweitens, warum geht Gold nicht durch die Decke? Ja,
zwei Aspekte an der Stelle. Seit Einführung des Euro ist, glaube ich, der Goldpreis um 320% gestiegen. 320%, der DAX ist vielleicht bei 180% gestiegen. Also das ist schon längst passiert. Zweitens, in der Finanzkrise haben die Zentralbanken.
Auch hier wieder, ne? Monokausal, also Einführung des Euro und Anstieg des Goldpreises zusammenbringen. Das ist nur eine Korrelation, ob das eine das andere bedingt. Und wenn ja, was genau denn davon, wird nicht erklärt. Ne? Das ist, das lieben diese ganzen Quacksalber. Einfach über lange Zeiträume irgendwelche Korrelationen zu erkennen und dann da ganz viel rein zu interpretieren.
Die Banken die sogenannte Basisgeldmenge ausgeweitet. Das heißt, diese Basisgeldmenge ist direkt in die Bilanzen der Banken gepumpt worden, ist also nicht übergeschwappt in die Kassen der Unternehmer der Konsumenten. So, insofern ist die Geldmengenausweitung jetzt nicht sichtbar in diesen Konsumentenpreisen, die sie vor Augen haben. Aber es gibt neben der Konsumentenpreisinflation auch so etwas, das nennt man Vermögenspreisinflation. Das sind die Aktien, das sind die Häuser, die Immobilien. Und da in allen großen Volkswirtschaften lässt sich das beobachten, da tobt die Teuerung. Wer sich heute als junge Familie ein Haus in einem Ballungszentrum, beispielsweise in München, kaufen will, der kann das ja gar nicht mehr machen.
Also
nicht? Als Normalverdiener.
Da tobt die Teuerung, bitte Sie.
Ja, wenn Sie 7%...
Wenn Sie ein bisschen älter werden wie ich, dann wissen Sie...
Ja, wenn Sie 7%
dauerhaft Anfang der 80er Jahre,
als Hauspreissteigerung, dann ist das immens. Nicht? Das
Anfang
ist immens.
Der 80er Jahre
das können Sie ja gar nicht mehr verdienen.
Die doppelt dreimal so hoch waren wie heute. Also das ist heute eine moderate Bewegung, die wir da erleben. Und außerdem erleben wir das nicht überall auf der Welt.
Ja, das müssen
wir
Menschen hier in München aber nochmal erklären.
Ja, in München ist natürlich ein Sonderfall, das ist ja völlig klar.
Ja, Berlin, aber, Frankfurt aber, sind
ja... Ja, aber womit hat das zu tun? Nicht mit Geldmenge, ja, dass in München, Berlin und Frankfurt die Mieten steigen oder Hauspreise steigen, hat ja nichts mit der Geldmenge zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass Angebot und Nachfrage da sehr unausgeglichen sind. Viel Nachfrage trifft auf begrenztes Angebot. Das lässt die Preise natürlich steigen. Ja? So einfach. Geld in die Bilanzen gepumpt, haben die gerade eben gesagt. Damit ist einfach nur gemeint, die Zentralbank kauft den Banken Staatsanleihen ab. Die Banken werden dadurch netto nicht reicher. Ja? Es verändert sich nur deren Portfoliozusammenstellung. Nämlich, die Banken geben Staatsanleihen ab, ja, und bekommen dafür Guthaben bei der Zentralbank. Das ist der Tausch. Ein Tausch auf der Aktivseite der Bilanz. Weil man die Staatsanleihen nicht in diese Basisgeldmenge mit reinzählt, ja, sieht es so aus, als würde irgendwie die Geldmenge der Banken aufgepumpt. Wenn man sich aber die gesamte Bilanz anschaut der Bank, ja, die ganze Aktivseite, dann wird man merken, oh, da ist ja gar nicht, hat ja gar nicht viel verändert. Der beste und einfache Vergleich ist immer, sich vorzustellen, Staatsanleihen sind ein Tagesgeldkonto und Zentralbankguthaben sind das Girokonto. So, und da wird jetzt zwischen den Konten hin und her gebucht, wird man dadurch reicher? Nein. Wenn man allerdings sagt, oh, mein Geld, was ich habe, da rechne ich das Tagesgeldkonto raus und nehme nur das Girokonto, so, dann ist natürlich, wenn ich vom Tagesgeld aufs Girokonto was überweise, sieht es so aus, als hätte ich da plötzlich ganz viel mehr zur Verfügung, als wäre ich plötzlich reicher, bin ich aber nicht, weil ich nur zwischen Konten hin und her gewechselt habe. Linke Tasche, rechte Tasche. Also würde ich sagen, ich habe Bargeld in der linken Tasche und Bargeld in der rechten Tasche. Jetzt packe ich alles in die rechte Tasche und sage, oh, jetzt bin ich aber deutlich reicher. So, nee, es ist nur woanders.
Ähnliche Entwicklung.
Ja, gehen Sie nach Frankreich, gehen Sie nach Italien, passiert nichts dergleichen.
Also die Kaufkraft des Euro seit Einführung gemessen an den Häuserpreisen ist um 40% und glaube ich um 45% gefallen.
Ich habe jetzt nochmal eine Frage, um jetzt nochmal auf die Geldmenge im Wirtschaftsprozess sozusagen anzugehen. Sie sagen ja, okay, wir brauchen halt eine Währung, die ans Edelmetall gekoppelt ist, weil das die natürliche Währung
ist. Ich würde das dem Markt das überlassen. Ne?
Okay, dem Markt.
Menschen da draußen, was sie als Geld haben wollen, dass es nicht diktiert wird vom Staat.
Okay, jetzt ist das ja ein Rohstoff, der auch endlich ist, aber quasi, dass das Geld, das wir momentan haben, dass es halt unendlich viel reproduzierbar ist, führt das nicht überhaupt erst dazu, dass wir auch in der Lage sind, sozusagen unsere Volkswirtschaften so sozusagen, dass das der Wohlstandsfaktor ist? Dass wir halt nicht begrenzt sind.
Genau so ist es, ja.
Ist das so?
Warum sollte man begrenzen, was gegen etwas unendlich, im Prinzip unendlich Wachsendes jedenfalls, warum sollte man da einen begrenzten Faktor einführen? Gibt es überhaupt keinen Grund für. Wir müssen nur dafür sorgen, und das sorgen ja die Notenbanken dafür, dass es nicht aus dem Ruder läuft, dass wir keine Inflation bekommen. Und über Inflation brauchen wir jetzt wirklich nicht reden. Weltweit haben wir eher deflationäre Tendenzen, immer noch, 10 Jahre nach der Finanzkrise. Also wo
2019 ist das Gespräch, ne?
Kommt jetzt die Entwertung des Geldes her. Im Gegenteil, was wir erleben, sobald eine private Währung ist ja nun mal eingeführt worden, wie der Bitcoin, und da hat man ja erwartet, das würde nun wirklich Konkurrenz machen. Man sieht, es hat mit Währungen überhaupt nichts zu tun. Denn wer benutzt denn eine Währung, deren Wert sich selbst jeden Augenblick dramatisch verändert? Währung benutzt man deswegen, damit man eine stabile Rechnungseinheit hat für die Güter, die man tauscht. Ne? Denn nur auf diese Weise können wir überhaupt einen Vertrag machen, indem wir eine relativ stabile Rechnungseinheit haben. Wenn die Rechnungseinheit selbst dramatisch schwankt, werden wir uns über Güter gar nicht mehr einigen können, weil wir schon gar nicht uns einigen darauf können, welche Rechnungseinheit zu welchem Preis wir nehmen.
Aber ganz das ist auch der Grund, warum in El Salvador die ganzen Unternehmen, die dann in Bitcoin abrechnen, am Ende des Tages sofort ihre ganzen Bitcoin-Bestände wieder verkaufen und umtauschen, weil wenn der Bitcoin so hart schwankt, ja, dann wie sollen die gefährden die ja damit ihre Unternehmensgewinne? Das wäre reine Spekulation, die müssen Rechnungen bezahlen. So, und dafür ist dann so ein schwankender Bitcoin-Kurs absolutes Gift.
Kurz, ist eben gerade kein Geld, was da entstanden ist, sondern es ist ein fiktives, in meinen Augen lächerliches Vermögensobjekt, was wild mit dem spekuliert wird, wie mit vielen anderen. Irgendwann wird es total einbrechen. Aber und Gold ist übrigens auch nicht viel anders.
Das ist genau das. Aber Sie haben, ganz kurz, Sie haben gerade gesagt, ja, unbegrenzt, warum soll man das begrenzen? Aber ich sag mal, wenn man da ganz naiv rangeht, dann können wir sagen, na gut, dann drucken wir alle so viel Geld, bis wir reich sind.
Nein, wir begrenzen es ja.
Angebot und Nachfrage geben.
Wir begrenzen es schon an unseren Produktionsmöglichkeiten. Natürlich begrenzen wir es daran. Aber natürlich nicht starres, sondern, und das macht eben der Zins, wir versuchen über den Zins ja die Produktionsmöglichkeiten auszuweiten. Und wenn die Produktion stockt, wenn wir Deflation haben, wenn wir deflationäre Tendenzen haben, dann ist es vollkommen richtig, den Zins so weit wie möglich runterzusetzen. Wenn es wieder aufwärts geht, wie jetzt in den USA, ist es auch richtig, den Zins wieder anzuheben. Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Insofern passen wir das dann an. Nur es gibt keine starre Geldmenge. Es gibt überhaupt keine ökonomische Theorie. Von dieser Quantitätsgleichung kann man überhaupt nichts ableiten. Es gibt keine ökonomische Theorie, die sagt, es gäbe irgendeine Geldmenge, mit der ich irgendwie parallel zum Wohlstand operieren könnte. Nein, ich brauche den Zins. Ich brauche einen niedrigen, stabilen Zins, damit investiert wird. Das ist die entscheidende
Frage. In der Theorie funktioniert das ja, aber ich sage mal, in Europa haben wir den Zins ja im Endeffekt ganz niedrig, sagen alle.
Sehr wichtig war der Satz, dass man ja die Geldmenge ausweiten kann, ja, dass wir das flexibel halten, dass man das aber nicht natürlich unendlich macht. Also wieso? Gar nicht möglich, weil wann wäre unendlich erreicht? Da kann man ja nie feststellen. Sondern, dass man es an den Produktionskapazitäten festmacht. Und ja, wenn wir Bäcker Lutz einen Kredit geben, damit er einen neuen Ofen bauen kann, dann weiten sich, ermöglicht mehr Geld, die Produktionskapazitäten auszuweiten. Wenn er dann noch Mitarbeiter findet, die mit dem Ofen Brötchen backen und die dann verkaufen können, geht es uns allen besser. Also, von diesem kleinen Beispiel auf die ganze Volkswirtschaft übertragen, neues Geld, ob der Staat es ausgibt oder Banken es ausgeben, kann zu neuer Wirtschaftsleistung, kann zu mehr Auslastung der vorhandenen Ressourcen führen, aber natürlich nur, solange es freie Ressourcen gibt, solange es Arbeitslose gibt etc. Das heißt, Produktionskapazitäten sind dann voll ausgelastet, wenn es zum Beispiel keine Arbeitslosen mehr gibt. Ergo Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung war jahrelang etabliertes Ziel in der Politik. Irgendwie wird nicht mehr über Vollbeschäftigung gesprochen. Nicht mal die SPD spricht mehr über Vollbeschäftigung und das ist echt bitter. Aber das wäre sozusagen Geldausweitung ist Mittel zum Zweck. Geldschöpfung ist Mittel zum Zweck und der Zweck ist, die realen Ressourcen, die ja begrenzt sind, bestmöglich auszulasten. Und da kann man darüber streiten, ob der Staat darüber verfügen soll, indem er über mehr Geld verfügt, ja, oder die Privaten, also die Banken, wer auch immer. So, das sind dann politische Entscheidungen. Aber erstmal ist es klug, über das Geld, ja, Geld bestimmt über Ressourcenverteilung, über das Geld diese Ressourcen erstmal auszulasten, auszunutzen. Haben wir in Europa, auch in Deutschland jahrelang ja nicht, wir haben auch keine Vollbeschäftigung, ja, mit 6-7% Arbeitslosigkeit, das ist keine Vollbeschäftigung. Wir haben aktuell, Stand heute, zum Beispiel 3,6 Millionen Menschen, die sind unterbeschäftigt. Die könnten natürlich Güter und Dienstleistungen herstellen und damit Wohlstand produzieren und uns könnte es allen besser gehen. Die hätten bessere Löhne, es gäbe mehr Güter zu konsumieren, all das. Wenn man es ökologisch nicht will, das ist immer eine ganz andere Frage, aber rein ökonomisch betrachtet.
Gut, wir können ihn gar nicht erhöhen, sonst schnappen alle auf. Ja. Japan wird Geld reingepumpt, noch und nöcher.
Ja, warum
funktioniert es ja in der Praxis eigentlich nicht mehr, oder?
Es funktioniert nicht mehr aus dem Grund, den ich vorhin schon angedeutet habe, den wir unbedingt noch nennen müssen, weil wir in einer Situation sind, wo wir zu viele Sparer haben. Die Unternehmen sind heute Sparer geworden, in Japan in großem Stil, seit 25 Jahren. Die privaten Haushalte sparen. Wenn alle sparen, hat das System ein Problem.
Denn das System ist darauf aufgebaut. Ganz kurz noch hinten an, weil ich glaube, jetzt wird mal Herrn Pollert noch mal Gelegenheit zu meinem Argument geben, oder?
Was Herr Flassbeck sagte, dem kann ich auch zustimmen. Stichwort Bitcoin. Ich bezeichne das auch noch gar nicht als Währung, sondern als Einheit. Ja, als digitale Einheit. Das ist ein Wettbewerbsprozess, der hat gerade erst begonnen. Oder wenige Jahre hat er vor wenigen Jahren eingesetzt. Das Ende ist offen und insofern verwundert mich das nicht, dass da so große Schwankungen zu beobachten sind, dass es da 1000 Anbieter gibt. Da werden wahrscheinlich eben diese 1000 oder 999 verschwinden und einer wird sich durchsetzen. Aber wer das wird, das kann ich noch nicht sagen.
Ist übrigens bei staatlichen Währungen, die eingeführt werden, nie so. Ne? Also als der Euro eingeführt wurde, gab es diese heftigen Schwankungen nicht. Ein Vorteil, warum Währungen und Autoritäten zusammengehören und nicht ein freier Währungswettbewerb, wie Thorsten Polleit, der Blocktrainer und Co. sich herbei wünschen.
Sie sprachen eben über Geld, Geldmengenausweitung. Wissen Sie, Geld ist ein Tauschobjekt. Die einzige Funktion, die Geld hat, ist das Tauschmittel. Wertaufbewahr- und Recheneinheitsfunktion, sehen Sie in jedem Lehrbuch, unterrichtet wahrscheinlich Herr Flassbeck auch so, sind nur Unterfunktionen der Tauschmittelfunktion. Geld ist ausschließlich ein Tauschmittel. Und wenn Sie das akzeptieren, dann ist klar, dass ein Ausweiten der Geldmenge keinen gesamtwirtschaftlichen Nutzen schafft. Denn das Einzige, was dann passiert, ist, dass der Tauschwert einer Einheit Geld abnimmt.
Nein, doch in Abhängigkeit von der Geldnachfrage. Wenn Sie doch eine starke Geldnachfrage haben, müssen Sie doch das Angebot
ausweiten. Sie haben eben so lange gesprochen, jetzt will ich das eben nochmal deutlich machen. Also nochmal, Geld ist kein Produktionsgut, kein Konsumgut, es ist ein Gut eigener Art, sui generis.
Jetzt sagt er, Geld ist ein Gut sui generis. Ja? Eben sagt er noch, habe ich ja gesagt, merkt euch den Satz, Geld ist ein Gut wie jedes andere. Ja? In 10 Minuten sich einfach mal mit einem Satz komplett selbst widersprochen. Was er da präsentiert an Theorie ist, oh, wir haben eine Volkswirtschaft mit 10 Euro und 2 Äpfeln, also kostet jeder Apfel 5 Euro und wir haben automatisch Vollbeschäftigung, weil die Leute auf jeden Fall diesen 2 Äpfel nachfragen und verkonsumieren. Und wenn wir jetzt 20 Euro reingeben, dann automatisch werden die Äpfel jeweils 10 Euro kosten, dann haben wir Inflation und deswegen ist quasi der Tauschwert des Geldes gesunken. Ja. Nur, dass in der Realität es ja nicht so ist, dass man nur eine feste Produktionsmenge hat, ja, nur diese 2 Äpfel, sondern dass mehr Geld auch dafür sorgen kann, mit mehr Nachfrage, dass mehr Äpfel produziert werden. Ist alles in dieser Mickey-Maus-Theorie von ihm nicht drin.
Die alten Klassiker haben das auch schon so erkannt. Und sie brauchen gar keine wachsende Geldmenge. Dass wir heute ein Geldsystem haben, ein Fiat-Geldsystem, wo die Geldmenge unablässig ausgeweitet wird, hat allein Verteilungseffekte.
Ja, und wenn man natürlich davon ausgeht, es gibt automatisch immer Vollbeschäftigung. Der Markt sorgt immer dafür, im Gleichgewicht zu sein, dass man genau so viele Leute Arbeit haben, wie sie wollen und es deswegen keine Arbeitslosigkeit gibt. Alle, die keine Arbeit haben, sind freiwillig arbeitslos, weil sonst könnten sie ja zu weniger Löhnen arbeiten. All diese Annahmen und Theorie stecken in dieser Theorie dahinter. Sagt er jetzt explizit nicht. Kann man natürlich auch sagen, ja, mehr Geld schafft nicht mehr Produktion, sondern verändert nur die Preise, ja, wie in dem Beispiel 2 Äpfel, dann 10 Euro oder 20 Euro in der Volkswirtschaft und erzeugt keine neuen Äpfel. Also, wie er sagt, hier nur ein Umverteilungsaspekt. Nur, das ist ja nicht die reale Welt. Das ist nicht die reale Welt. Wenn Bäcker Lutze sich einen Kredit nimmt, um einen neuen Ofen zu kaufen, weil so die Leute mal Schlange stehen und mehr Brötchen von ihm wollen, dann gibt es danach mehr Brötchen so und dann ist die Produktionsmenge ausgeweitet. So offensichtlich, man fragt sich, wie kann man sich in dieser Denkschule so verrennen?
Die da politisch gewünscht sind. Derjenige, der das neu geschaffene Geld als erster erhält, ist der Begünstigte. Der kann das nämlich ausgeben und Güter kaufen zu unveränderten Preisen. Dann wandert das Geld von Hand zu Hand und im Zeitablauf steigen die Preise. Das ist auch beispielsweise, warum bei solchen Rettungsaktionen der Zentralbank nur einige wenige neue Milliardenbeträge bekommen und nicht alle in der Volkswirtschaft. Also ich kann da nur warnen.
Das ist übrigens der Cantillon-Effekt, von dem die ganzen Bitcoin-Bros immer faseln.
Also dieses Fiat-Gesellschaft.
Ja, natürlich.
Sagen Sie wann. Herr Flassbeck, wir machen jetzt eine Wette.
Ich sage mal,
drei Jahren, wie hoch ist die Inflation in Deutschland?
Herr Flassbeck, ich bin seit etwa 6 Jahren, habe einen Investmentfonds mitgegründet, der sich zum Ziel gemacht hat, die Menschen vor diesem Problem zu schützen. Dieser Fonds hat in den letzten 6 Jahren, knapp 6 Jahren, im Jahr um 18,5% zugelegt.
Pernum.
Vielleicht können Sie kurz sagen, wie der grob, ganz kurz.
Nein, und da geht es eben darum, diese Asset-Inflation für die.
Vielleicht können Sie kurz sagen, wie? Nein.
Investoren für die Anleger einzufangen, sie vor diesem Wertverfall zu schützen. Mhm. Und deshalb nochmal, natürlich ist das Ganze inflationär.
So, wir gucken uns seinen Fonds mal an. Wenn man das so sieht, 5 Jahre plus 64%, könnte man ja meinen, oh, der hat aber gut performt. Gucken wir uns den MSCI World an, den üblichen Vergleichsindex. Der hat 69,5% erreicht. Darauf ein ETF hat wahrscheinlich deutlich günstiger, weniger Gebühren, Verwaltung und so weiter. Was haben wir hier? 3% Ausgabeaufschlag beispielsweise schon. Ja, wäre man besser mitgefahren.
Ja, glücklicherweise steigen die Konsumentenpreise nicht so stark derzeit und das beruhigt viele Menschen. Aber natürlich nimmt das gesamte Sparvermögen ab vieler Menschen. Das merken sie nur noch nicht. Und ich glaube, da ist eben ganz wichtig, da zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es, das Geldsystem besser, sozialverträglicher zu machen. Und für mich ist die Antwort ganz klar, die Privatisierung des Geldes, das Beenden des Geldschöpfungsmonopols durch den Staat. Und in den Vereinigten Staaten hat der Prozess begonnen. In einigen
in welcher Währung sollte der Staat denn dann seine Ausgaben tätigen? Wir hören morgen auf, den Euro zu benutzen und benutzen dann was stattdessen? Ne?
Irre. Staaten ist Gold und Silber.
Das würde zu so einem Einbruch der gesamten Wirtschaftsleistung führen, wenn plötzlich der Staat sagt, ja, ich nehme auch keine Euros mehr an Steuern, sondern da muss er in irgendwas muss er ja die erheben, sondern dann, keine Ahnung, Gold, Silber oder sonst noch was. Das würde für so ein Chaos führen. Ja, die ganzen Unternehmen, die bisher noch alle ihre Preise in Euro haben, müssten das dann irgendwie also ändern und pures Chaos. Aber da hat er kein Problem mit, denn dann sagt er, Chaos ist ja nur ein anfängliches Problem. Die freien Kräfte werden dazu führen, dass alles zu seinem natürlichen Wert findet. Und dann werden sich die Leute irgendwann darauf einigen, welche Währung es gibt und welche Preise, welches Preisniveau. Und dann ist schon alles gut. Vollbeschäftigung gibt es ja dann automatisch, denn per Definition ist jeder, der arbeitslos ist, ja freiwillig arbeitslos. Denn er könnte ja arbeiten, wenn er wollte, wenn er seine Arbeit im Zweifelsfall gratis verkauft.
Über eben jetzt.
Ja, wirklich so. Also, ist eine Beleidigung für Mickey-Maus-Hefte, wenn ich das Mickey-Maus-Ökonomie nenne.
Schon gesetzliches Zahlungsmittel geworden. Keine Umsatzsteuer, keine Kapitalertragssteuer wird erhoben auf diese Medien. Die Menschen haben die Freiheit, das Geld zu wählen, was sie gerne als Geld verwenden wollen. Ob Dollar, ob Gold oder Silber. Das ist eine wunderbare Lösung. Und ich hoffe, dass in Europa eben das auch als Problemlösung stärker diskutiert wird.
Ja, man kann auch sein eigenes Geld schöpfen. Ja? Jeder ist ja frei da drin. Also selbst sowas wie, keine Ahnung, McDonald's-Gutscheine oder was oder Fliegermeilen sind quasi geldähnliche Systeme, ja. Es ist ein Schuldschein von McDonald's dann in dem Fall, wenn es ein McDonald's-Gutschein ist. Es ist ein Schuldschein von der Fluggesellschaft, wenn sie da irgendwelche Meilen-Bonus-Programme ausgibt. So, okay, nur die Frage ist ja, warum kann ich mit einem McDonald's-Gutschein nicht im Aldi bezahlen? Ja, weil der keinen Bock hat auf einen Schuldschein von McDonald's. Der will einen besseren. Der will keinen privaten Schuldschein, sondern der will dann einen von den Banken, wo er weiß, dass der Staat dahinter steht. Ja? Oder Bargeld, was ein direkter Schuldschein des Staates ist, der Zentralbank.
Das ist alles keine Analyse, sondern das ist Wunsch. Sie sagen, ich wünsche mir das so. Gut, das können Sie so sagen.
Aber ich kann Ihnen nur sagen. Das tritt doch auf, das sehen Sie doch in Amerika.
In Amerika, in einigen Zirkeln wird das sicher so diskutiert.
Das ist ein ganzer Bundesstaat, Utah, Sie haben in Arizona, Sie haben Wisconsin, Wyoming. Ja, aber schauen Sie sich
doch mal an. Aber nein, Sie müssen doch mal zur Kenntnis, dass in den allen Zentralbanken der Welt so etwas, was Sie sagen, überhaupt kein Thema ist. Und dass alle Zentralbanken der Welt den Monetarismus abgelegt haben, da gibt es doch, es gibt Studien, en masse, empirische Studien, die zeigen, dass es keinen solchen Zusammenhang zwischen Geldmengen und Inflationsrate gibt. Auch die Asset-Inflation ist eine temporäre Geschichte. Sie ist schon einmal zusammengebrochen. Sie wird jetzt sicher wieder bald zusammenbrechen. Wenn die Amerikaner die Zinsen noch zweimal hören, wird es vorbei sein. Dann wird ihr Fonds auch ganz deutlich reduziert sein. Dass das ein Problem ist, ist völlig klar. Aber woran liegt das Problem? Das Problem liegt daran, dass wir nicht reale Investitionen über den niedrigen Zins induzieren. Und warum induzieren wir keine realen Investitionen? Wieder mal ein Thema, weil die Unternehmen nicht investieren, weil die Unternehmen heute Sparer geworden sind.
Bevor wir dazu kommen, ganz, ganz kurz, weil ja hier Polleit angepriesen hat, dass das krisensicher ist und so weiter. Ne? Wenn er krisensicher gewesen wäre, hätte er ja nicht in der Krise fast 60%, 64%, sogar noch mehr, fast 75% nachgeben dürfen, oder? Dann hätte der da ja stabil bleiben müssen. Nein, hat er aber nicht. Und man sieht auch, ne, das ist quasi die gleiche Verlauf wie der MSCI World. Das ist immer, ja, man, diese ganzen Typen wollen damit einfach nur Kohle machen, bis zum geht nicht mehr. Und wenn sie dann, wie genau wie der Dirk Müller Premium-Fonds oder wie der Quatsch da heißt, die dann glauben, sie könnten irgendwie den Markt schlagen und besser antizipieren und so. Ja, alles nicht der Fall, ne?
Und da
fallt nicht auf diese Quacksalber rein.
Das ist Folge des Neoliberalismus. Das und muss man doch mal wieder kennen. Wir können das nur auf die Weise lösen, wie die Japaner zunächst, indem der Staat sich verschuldet.
Die haben seit 30 Jahren aber gar nichts gelöst, würde ich mal sagen.
Das ist aber der einzige logische Weg. Ansonsten können wir die Unternehmen wieder dahin prügeln, wo sie in den 60er Jahren waren, nämlich in die Schuldnerposition. Bin ich sofort dafür. Nur das berührt Tabus in dieser Gesellschaft. Da muss man über Unternehmenssteuern zum Beispiel reden, muss man darüber fragen, müssten wir die Unternehmenssteuern vielleicht nicht verdoppeln oder verdreifachen? Müssten aber wir nicht
würden die ja noch weniger Investitionen tätigen.
Ja, warum? Wir haben sie gesenkt und sie investieren noch weniger, sie sparen. Was ist denn die Folge
daraus? Ja, vielleicht liegt das ja daran, dass sie aufgrund auch der Geldschwemme das Vertrauen
sozusagen... Der Geldschwemme jetzt.
Der Geldschwemme.
Einer Flassbeck kommt nicht mehr mit und ich ehrlicherweise auch nicht. Ja? Also das sind solche kruden Theorien.
Schwämme der Notenbanken, also hier der EZB in den letzten Jahren. Also ist schon
so. Das ist eine irre These, ne?
Geldschwemme.
Ja, was hätte die Notenbank sonst tun sollen? Wenn in der Gesellschaft nicht investiert wird, wenn in dieser gesamten Wirtschaft nicht investiert wird, was soll denn die Notenbank tun? Bitte schön. Wenn wir deflationäre Tendenzen haben, was soll sie denn tun?
Aber sie soll
die Zinsen erhöhen?
Also alle Daten, die Zinsen erhöhen oder was? Die Investitionen nehmen doch stark zu.
Nee, in Amerika nehmen sie zu, aber erst nach einer Zeit, nach 10 Jahren Nullzinspolitik.
Nein,
deswegen kann man dann auch nehmen die Investitionen überhaupt nicht stark zu.
Ende 2009 in Amerika, Japan, Großbritannien, ich habe das
breite Unternehmensinvestitionen nehmen nirgendwo.
Natürlich nehmen die zu.
Sagen Sie mal was zu dem Problem der Sparenunternehmen. Das haben Sie nichts gesagt. Das gibt's für Sie nicht.
Ja, ich weiß.
Das ist doch die Aufforderung.
Das Sparen bedeutet, vielleicht das ist ganz wichtig, das Sparen irgendwas versickert, versickert und nicht als Nachfrage auftritt. Wenn ich heute spare, einen Teil meines Einkommens, dann gehe ich beispielsweise zur Bank oder ich würde meinen Fonds kaufen und der würde das Geld als Kredit vergeben, beispielsweise an ein Unternehmen. Ja, das
macht er eben nicht. Unternehmen tragen ja auch Geld
zur Bank. Das ist aber jetzt beliebig, dass Sie jetzt hier diese Entgegnung hervorbringen.
Empirisch.
Na, schauen Sie.
Die Unternehmen tragen
Geld zur Bank. Oder ich kaufe ein, damit es leichter fällt, das
Verständnis. Wer soll denn Ihr Geld aufnehmen? Sagen Sie doch, wer Ihr Geld aufnehmen soll.
Ich kaufe eine Google-Anleihe, weil Google nämlich X in diesem Forschungslab, was sie haben, die finanzieren sich dadurch neue Sachen machen. Das kaufe ich. Da kriege ich einen Zinscoupon und dann werden Ausgaben getätigt bei Google, da werden Leute eingestellt, so wird investiert.
Ja, gegen die Empirie ist das doch nicht. Nein, die Empirie ist, die privaten Haushalte bezahlen
Geld zur Bank. Ich weiß, das ist ein ganz Wunderpunkt
für Sie. Und die Unternehmen auch. Nee, das ist kein Wunderpunkt
für Sie. Ja, weil das Sparen natürlich für Sie
eine Katastrophe ist. Sie nehmen die Empirie nicht zur Kenntnis. Sie nehmen nicht mal zur Kenntnis, was passiert
in dieser Welt. Ich will nur sagen, Sparen bedeutet für mich jetzt gleichzeitig investieren. Das habe ich jetzt versucht deutlich zu machen.
Aber warum machen die Unternehmen das, wenn es keine Zinsen gibt? Das ist eigentlich vollkommen bescheuert.
Ja,
ist
bescheuert.
Ja, aber gerade das wollte ich ja gerade anmerken.
Schauen Sie die deutsche Eigenkapitalquote an. Die ist so geht die hoch.
Wie hoch ist denn der Zins, den Sie jetzt, wenn Sie sagen, der Zins ist
nur... Auch die Barbestände, die die Unternehmen haben, also was auf Konten liegen haben und in Tresoren, einfach kurzfristig verfügbare Mittel, sind auf einem 20-Jahres-Hoch. Ne?
Pass auf, es gibt natürlich verschiedene Zinsen in der...
Die schwimmen also in Geld, weil sie es nicht investieren. Gucken wir uns gleich die Grafiken an. Lassen die zwei nochmal eben aus.
Volkswirtschaft. Ne? Für Sie als Sparer beim Bankkonto ist der Null. Aber wenn Sie jetzt als Unternehmer aufnehmen, einen Kredit, sagen wir 5 Jahre, was würden Sie denken, was würden Sie derzeit zahlen? Ja, vermutlich so 4%. Ne? Der ist nicht null, der Zins. Der kostet was und da muss man gucken als Unternehmer, rentiert sich das oder nicht. Ne? Und in Deutschland ist es wahrscheinlich so.
Ich habe eine ganz andere Frage. Gibt es noch Marktwirtschaft, wenn die Unternehmen sparen? In den USA, in Großbritannien, in Italien, in Deutschland, in Japan, überall sparen die Unternehmen.
Wo
ist denn noch
jeder die Marktwirtschaft? Soll seinen Gedanken formulieren können.
Wer investiert denn? Sagen Sie doch, wer investiert? Sagen Sie doch einfach, wer investiert? Das Geld, das...
Wir haben ja mit dem Begriff ein kleines Verständnisproblem, glaube ich, weil investieren heißt ja, so wie Heiner Flassbeck es meint, wer macht die Schulden? Also gibt mehr aus, als er einnimmt, dafür, dass die Unternehmen seit, je nach Jahr, je nach Land, 80er, 90er Jahre, weniger ausgeben, als sie einnehmen, also sparen. Dass die brutto investieren, ist gar nicht das Thema. Ne? Also deswegen, die reden jetzt aneinander vorbei. Posten, Polite sagen, natürlich investieren die. Und nominal werden auch die Investitionssummen größer, aber nicht mehr auf Pump, wenn man so will.
Zur Bank getragen wird, muss ja jemand investieren. Wer investiert es denn? Sagen Sie doch.
Ja, ich habe Ihnen ein Beispiel genannt.
Nee, Sie haben kein Beispiel. Sie müssen sagen, wer es investiert.
Wie ist das Unternehmen, was ich eben genannt habe?
Wer bleibt noch über? Private Haushalte und Unternehmen sparen. Wer soll denn investieren?
Herr Flassbeck, ich bin Sparer. Ich habe mir eine Google-Anleihe gekauft. Ich habe
keine Antwort darauf.
Ja, und Google expandiert.
Ja. Investiert. Aber Google ist ja nicht die Welt. Google sind ja nicht die Unternehmen. Ein Unternehmen heißt, ist ja kein Beleg für irgendetwas.
Ja,
gibt es also, keine Statistik, ist die Statistik falsch.
Gut, lass was.
Die ist von der Deutschen Bundesbank.
Ich will nur mal den Zuhörern noch mal deutlich machen. Sparen bedeutet nicht horten, dass es irgendwas versickert oder entzogen wird, sondern in einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft bedeutet der Sparvorgang, dass ich einen Teil meines Einkommens nicht für Konsumzwecke ausgebe, sondern ich kaufe beispielsweise ein Wertpapier, das emittiert wird von einem Unternehmen und das nimmt das Geld und investiert es.
Ist grundlegend falsch, sagt Heiner Flassbeck und hat damit auch recht. Thorsten Pollert müsste es eigentlich auch zugeben, weil er zu Beginn des Gesprächs, war jetzt nicht mit drin, auch sagt, ja, Banken schöpfen Geld. Banken vergeben nicht, wenn ihr mir jetzt unsere Ersparnisse dahin bringt, vergeben nicht die als Kredite, ja, sondern wenn jemand kein Kreditnehmer kommt, schöpfen Banken dafür neues Geld. Sparen heißt, man gibt Geld nicht wieder in die Wirtschaft hinein. Selbst wenn man eine Aktie kauft, ist es ja nicht so, als wenn das Geld direkt an das Unternehmen geht. Es wäre nur beim erstmaligen Aktienverkauf so, dann stimmt das. Aber also wenn ein Unternehmen das erste Mal an die Börse geht, ja, oder wenn es neue Aktien rausgibt, dann ja. Aber ansonsten, wenn bestehende Aktien gekauft oder verkauft werden, ändert das den Preis der Aktie, aber sorgt nicht dafür, dass ein VW, ein Apple, ein Google, sonst wer auch mal, welche Aktien man immer nimmt, dann direkt mehr Geld auf dem Konto haben. Stimmt nicht. Der Vorteil nur von hohen Aktienkursen ist, man muss weniger neue Aktien ausgeben, um viel neues Geld reinzubekommen. Ergo, weniger Macht, weniger eigene Anteile aufgeben. Das ist der größte Vorteil. Aber Aktienkäufe heißen nicht, man gibt Geld an ein Unternehmen. Das ist grundlegend falsch.
Grundlegend richtig.
Ja, okay. Liegt das denn vielleicht auch daran, dass, wenn das jetzt richtig ist, was Herr Pollert sagt, wir tragen das Geld zur Bank und dort liegt es dann erstmal, weil wir uns Rücklagen bilden wollen. Wir wissen ja nicht alle, was kommt, weil unsere Zeiten sind ja extrem unsicherer geworden, auch im Zuge der Digitalisierung, da kommt ja einiges auf uns zu.
Unsicher ist immer. Man kann immer einen Kühlschrank, Auto, was auch immer kaputt gehen. Das war vor 100 Jahren so, das wird auch in 100 Jahren so sein.
Ganz kurz, dass die Unternehmen deswegen möglicherweise auch sagen, wir wissen ja noch gar nicht, was sich da alles noch tun wird und deswegen halten wir uns zurück.
Ja, das kann ja sein. Dann bricht die Wirtschaft nur zusammen, wenn sich niemand verschuldet. Das ist völlig klar. Das ist ganz eindeutig, furchtbar einfach. Wenn niemand diesen Investitionsprozess tätigt, den er ja unterstellt, wenn das niemand tut, bricht die Wirtschaft zusammen. Ist sogar völlig egal.
Die Frage ist auch, man muss ja auch in was Sinnvolles investieren. Einfach. Ich meine, Apple hat auch ein paar Milliarden rumliegen. Die können ja jetzt auch nicht einfach sagen, ja, die hauen wir jetzt mal einfach raus.
Nein, sie können sie alle legal haben. Das ist ja alles kein Problem. Nur die Wirtschaft bricht zusammen, wenn niemand sich verschuldet. In den USA verschuldet sich der Staat zum Beispiel. Die USA investieren mächtig, weil sich der Staat, weil der Staat das Verschuldungsproblem löst. In Deutschland löst das Verschuldungsproblem das Ausland. Ne? Wir brauchen das Ausland, das sich verschuldet, damit unsere Wirtschaft funktioniert. Immer braucht man jemanden, der sich verschuldet, damit die Wirtschaft funktioniert. Herr Pollert will das nicht zur Kenntnis nehmen. Die Unternehmen haben diese Rolle, die sie 200 Jahre gehabt haben und übernommen haben, ohne Zweifel, bis Mitte der 70er Jahre in Deutschland abgelegt. Das ist Folge des Neoliberalismus, sage ich, egal aus welchen Gründen. Mhm. Aber man muss es doch zur Kenntnis nehmen, man muss doch da auch Schlussfolgerungen draus ziehen, weil das die fundamentalste Veränderung der Marktwirtschaft, die es gegeben hat in den letzten 250 Jahren. Und die wollen wir nicht zur Kenntnis nehmen.
Herr Gostaros, würden Sie sagen, dass wir Deutschen dann die großen Profiteure vom Euro sind? Oder?
Natürlich, keine Frage.
Sehen Sie das auch so?
Also ich glaube, der Euro ist insgesamt keine Win-Win-Situation. Es könnte uns viel besser gehen, allen in Europa könnte es besser gehen, wenn wir den Euro nicht hätten. In Deutschland haben wir jetzt die...
Sagt er wieder einfach so, ne? Da ist kein Argument dahinter, keine Statistik, keine Logik, gar nichts.
Situation, dass natürlich viele Peripheriestaaten tatsächlich durch diese Euro-Krise stark gelitten haben. Der Kapitalstock ist verfallen, wir hatten Abwanderung von Arbeitskräften aus diesen Ländern, beispielsweise nach Deutschland. Mhm. Relativ hat Deutschland natürlich dann von der Eurokrise profitiert, das kann man schon sagen. Aber man muss, wenn ich Herrn Flassbeck zuhöre, dann denkt man, wir fallen gleich über die Tischkante. Deutschland hat eine Beschäftigung, die höher ist als jemals zuvor. Noch nie waren so viele Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen worden. Und die fallen natürlich nicht vom Himmel.
Aber schlechte Arbeitsplätze zum Teil.
Ich weiß nicht, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich die Leute, die da arbeiten, die, weiß nicht, was Sie als schlechten Arbeitsplatz ansehen, die
machen das und
bevorzugen diesen Arbeitsplatz offensichtlich gegenüber anderen Dingen. Sonst würden sie da nicht arbeiten gehen. Ja, das kann man schon festhalten. Und ich will an der Stelle eben sagen, wenn man auf Deutschland guckt, Sie denken sehr stark auf, ja, meinetwegen auch europäisch, aber wir haben tatsächlich, wenn Sie die Firmenstruktur heute sehen in Deutschland, Absatzmärkte weltweit. Die Unternehmen überlegen sich eben, da sitzen meine Kunden in China oder in Indonesien oder sie sitzen vielleicht in Ägypten. Wie kann ich die Güter, die diese Kunden haben wollen, preisgünstig herstellen und wie kann ich die vor Ort vermarkten? Und dann ist die Entscheidung häufig auch so, nicht in Deutschland produzieren, sondern in anderen Ländern. Und deswegen erklärt sich natürlich auch, dass wir viele Kapitalinvestitionen leider hier in Deutschland nicht vorfinden, die unser Wohlstand hier natürlich vor Ort unmittelbar.
Komisch dann, dass Deutschland Exportweltmeister ist, einen riesigen Exportüberschuss hat. Ja. Wie passt das denn zusammen, Herr Polleit?
Erhöhen wir uns dann in anderen Regionen. Und deswegen Wir sind im Wettbewerb mit vielen anderen Regionen auf der Welt. Und zum Beispiel, wenn der Euro sich so als schlecht, wie ich das vermute, als schlechte Währung heraus, schlechter als der US-Dollar, wird Europa als Ganzes in den nächsten Jahrzehnten extreme Probleme in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit haben.
Dafür, dass wir vom Euro so stark profitieren, also wir Deutschen, steht aber ein ganz schöner Betrag, insgesamt ist es fast 1 Billion über die Tage-2-Salden im Feuer.
Oh Gott, bevor wir da abschweifen, möchte ich euch einmal noch die Statistiken zeigen, die ich euch eben versprochen habe. Und zwar einmal die volkswirtschaftlichen Salden von privaten Haushalten, Unternehmen, Staat und dem Ausland für verschiedene Länder. Hier oben sehen wir es für die USA, ist aus dem neuen Buch Grundzüge relevanter Ökonomik von Heiner Flassbeck. Link in der Videobeschreibung und Leseprobe im Geld für die Welt Newsletter. Was sehen wir hier in den USA? Privaten Haushalte hier oben haben ganz leider einen Überschuss, geben also weniger aus, als sie einnehmen, sparen. Der Staat ist bis auf Anfang der 2000er permanent in der Defizitposition. Die Unternehmen, hier die Linie da drüber, war jahrelang Schuldner, ja, neue Schulden waren in Defizitposition, aber seit neuestem auch Sparer und über der Nulllinie. In Japan ist es noch viel krasser, hier sehen wir die Unternehmen in Rot. Seit den 90er Jahren sind die zu krassen Sparern geworden und gleichzeitig ist der Staat hier in Dunkel zum Schuldner geworden, ne? Weil alle diese Salden müssen sich zu Null aufaddieren. Die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Wenn einer spart, macht wer anders Schulden. So, es geht ja gar nicht anders. Japan hat einen Exportüberschuss, da verschuldet sich also das Ausland. Die USA einen Importüberschuss, hier in Grau. So, und das macht natürlich was aus. Jetzt gucken wir noch einmal für Deutschland hier. In Deutschland ist es so, dass das Ausland hier seit Anfang der 2000er in der Defizitposition ist. Das ist der Spiegel unseres großen Leistungsbilanzüberschusses, des Exportüberschusses. Die privaten Haushalte sind die ganze Zeit Sparer. Die Unternehmen hier im Blau sind seit den 2000ern spätestens, aber dann dauerhaft zu Sparern geworden. Und der Staat konnte zwischendurch auch Sparer sein, weil das Ausland so große Defizite gemacht hat. Zwischenzeitlich war es in Deutschland so, dass es hier während der Schäuble-Jahre das private Haushalte, Unternehmen und Staat gespart haben, während nur das Ausland die Schulden gemacht hat. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Allein für diese ganze statistische Aufarbeitung lohnt schon das neue Buch von Heiner Flassbeck. Sehr empfehlenswert.
Da steht nichts im Feuer. Das ist
Meinen Sie nicht?
Nein, da steht nichts im Feuer. Sorgen. Nein, macht mir überhaupt keine.
Ja, jetzt zu den Tage 2 Seiten. Heiner Flassbeck hat recht, großer Unsinn.
Sie sagen, da steht nichts im Feuer. Das ist nur.
Glauben Sie dann wirklich, dass das Geld dann zurückbezahlt wird, wenn jemand austritt?
Das wird ganz einfach dann zurückbezahlt. Was heißt zurückbezahlt? Die Salden normalisieren sich genau dann, wenn Deutschland keine Leistungsbilanzüberschüsse mehr hat und der Euro gesichert ist. Wenn wir über die Grenze hinausdenken, wenn wir nicht nur an die deutsche, bis zur deutschen Grenze denken, ich lebe in Frankreich seit 20 Jahren, sondern wenn man darüber hinausdenkt, an Frankreich denkt, an Italien denkt, an die anderen Länder denkt, nicht nur die Peripherie, sondern den Kern, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass das alles nicht stimmt für den gesamten Raum. Und deswegen ist das Euro-Experiment in der Tat in gewisser Weise gescheitert. Wenn wir das alles wieder normalisieren wollen, muss Deutschland seine Außenhandelsüberschüsse zurückführen und dann werden auch die Targetsalden verschwinden. Die Targetsalden sind keine Forderung an irgendwen. Wenn wir eine einheitliche, wirklich einheitliche europäische Notenbank hätte und nicht dieses Scheinkonstrukt nationaler Notenbanken, dann gäbe es diese nicht, dann wären die wieder geklärt. Ne?
Aber es wäre jetzt nicht so, wenn Italien jetzt über Nacht sagt, okay, wir treten jetzt aus und drucken jetzt wieder Lira, dann wäre das Geld jetzt nicht weg.
Was heißt das Geld weg? Da ist ja kein Geld weg. Das ist ja bezahlt. Die Rechnungen sind ja alle bezahlt. Ne? Wenn, ich mache mal ein Beispiel. Wenn ein italienischer Anleger sein 10.000 Euro oder was auch immer von einer italienischen Bank zu einer deutschen Bank überträgt, ne? Steigt der Targetsaldo um 10.000 Euro. Was ist da jetzt, wo ist jetzt noch Forderung noch? Jetzt muss die deutsche Bank ihm die 10.000 Euro im Bedarfsfall geben, sonst früher musste ihm die italienische Bank geben. Wo ist jetzt noch was zu bezahlen, wenn jetzt der Lira, selbst wenn Italien aussteigt über Nacht, was ist dann zu bezahlen? Da muss immer noch die deutsche Bank dem Italiener schuldet ihm immer noch 10.000 Euro. So what? Da ist nichts mehr zusätzlich zu bezahlen. Das ist eine Fiktion, dass dann noch irgendwo etwas zusätzlich zu bezahlen wäre. Das ist eine Sinnfiktion, aber ich halte es leider für eine Unsinnfiktion.
Ja, weil Heinz-Werner Sinn das immer stark macht. Also, ich habe dazu mein eigenes Video gemacht. Hier, die Schuldenlüge der Crash-Propheten. Tage 2 Salden erklärt in 12 Minuten. Die Kurzerklärung kann man auch hier einmal sich bei der Bundesbank angucken. Hier sehen wir, wie das Ganze zustande kommt. Einfach gesagt, gibt es diese Salden nur, weil wir noch nationale Zentralbanken haben und nicht alle Banken einfach einheitlich bei der EZB sind. Wir machen hier einmal, exerzieren wir das Beispiel durch. Wir nehmen VW, verkauft ein Auto an einen italienischen Kunden. Kunde A ist also Italiener und Kunde B ist VW in Deutschland. So, VW ist bei einer Bank in Deutschland, der Italiener ist bei einer Bank in Italien. Die wiederum ist bei der Banco Italia, die Bank von VW, nehmen wir die Commerzbank, ist bei der Deutschen Bundesbank. Und die wiederum haben beide ein Konto bei der Europäischen Zentralbank. Okay. Was passiert? VW liefert das Auto an Kunde A. Kunde A will bezahlen. Um zu bezahlen, reduziert die Bank von Kunde A dessen Konto, das sind jetzt 50.000 Euro kostet das Auto, nimmt da 50.000 Euro von weg. Die Bank B schreibt VW 50.000 Euro gut. Dann am Ende des Tages müssen also Bank A und Bank B 50.000 Euro untereinander ausgleichen, denn Bank A hat die ja reduziert, Bank B hat die gut geschrieben, Bank B kann jetzt von Bank A einfordern. Weil es aber nicht, weil wenn die jetzt beide in Deutschland säßen, würden die einfach bei der Bundesbank sagen, liebe Bundesbank, ja, bitte schreib Bank B 50.000 Euro Zentralbankguthaben gut und zieh die von Bank A ab. Ja, dann wäre das ausgeglichen. In der Realität würden die ganz viele Zahlungen, die die haben, noch miteinander aufrechnen und dann nur den Saldo untereinander abgleichen. Aber wir bleiben mal bei dem einfachen Beispiel. Weil das nicht geht, ja, weil die nicht beide bei der gleichen Zentralbank sind, muss also die Banco Italia, die Zentralbank A, die Zentralbankguthaben von Bank A reduzieren und die Deutsche Bundesbank, der Bank von Volkswagen, wir sagen einfach Commerzbank, der das gutschreiben. Und diese beiden Zentralbanken wickeln das dann untereinander ab, indem sie quasi bei der EZB anschreiben. Ja, also Bank B schreibt dann als Forderung von der EZB, dass sie das an Zentralbankguthaben bekommt und die italienische Zentralbank, dass sie das der EZB schuldet. Und das hier sind die Tage-2-Salden, denn die werden nicht ausgeglichen. Es ist einfach so, die Bundesbank hat eine Forderung gegenüber der EZB und die italienische Zentralbank eine Verbindlichkeit gegenüber der EZB. Das sind die Targetsalden. Fertig ist. Ist die Rechnung hier zwischen Kunde A und Kunde Bank B bezahlt? Ja. Haben Bank A und Bank B ihre Zentralbankguthaben miteinander ausgetauscht? Ja, de facto ja. Es ist alles okay. Es ist nur, dass quasi intern bei der EZB Buch geführt wird. wie Zentralbank, die deutsche und die italienische Zentralbank untereinander diese Abwicklung machen. So. Saldiert man das alles auf, ist das alles zu null. Ja, wenn man nur die EZB hätte, gäbe es dieses Problem nicht. Das ist einfach, ja, der Buchhaltungsfußabdruck davon, dass wir dieses Konstrukt gewählt haben und dass da Deutschland natürlich viel mehr an Italien verkauft, als aus Italien kauft, sorgte das dafür, dass die Deutsche Bundesbank hier mehr Forderungen gegenüber der EZB hat, als die italienische, und die italienische sogar netto mehr Verbindlichkeiten hat. Also wir sehen negative Salden für Italien, positive Salden für Deutschland. Fertig, aus Mickey Mouse. Wer die Langfassung will, wie gesagt, hier das Video, die Schuldenlüge der Crash-Propheten.
Ja, das wird in der Tat sehr kontrovers diskutiert. Das hat der Flassbeck, glaube ich, richtig wiedergegeben. Ich selber vertrete die Position, dass das schon sehr problematisch ist. Mhm. Dahinter verbirgt sich nämlich ein gewaltiger Vermögenstransfer. Letztlich ist es so, wenn eine italienische Bank eine Überweisung macht, kann sie das aufgrund ihrer Liquiditätsposition gar nicht machen. Die Europäische Zentralbank druckt Geld, das Geld kommt hier hin, und der Begünstigte kann sich hier Vermögensgüter kaufen, Häuser, Grundstücke, Aktien, mhm, die er sich andernfalls nicht kaufen könnte. Und das ist natürlich zulasten derjenigen, die in der Bundesrepublik Deutschland leben.
Das wäre auch ohne italienische und deutsche Zentralbank so, wenn man einfach die EZB hätte, bei denen die Geschäftsbanken dann ihr Konto haben. So, das ist völliger Unfug, den er hier erzählt.
Oder eben auch in Finnland und auch meines Wissens Luxemburg, die haben ja ebenfalls positive Salden.
Oh, Luxemburg ein hat riesige.
Vermögensverlust sozusagen, die einer Umverteilung gleichkommt, die...
Vor allem, was für ein Vermögensverlust wäre das denn für Deutschland, wenn die Italiener hier hinkommen und was kaufen? Ja? Also wie soll das für Deutschland ein Vermögensverlust sein? Und nochmal, alle Rechnungen sind längst beglichen und bezahlt. Also es ist einfach ökonomische Quacksalberei.
Die abläuft still und heimlich. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen, wenn man sie parlamentarisch dazu aufrufen würde, darüber zu befinden, nicht akzeptieren würde.
Dann müsste man das ja erstmal
erklären. Nur diese Tagessalden verhindern im Grunde, dass der Euro auseinanderbricht. Ja, und da gibt es Politiker, die sagen, ja, das sind wir bereit zu zahlen, beziehungsweise ich bin bereit, dass meine Bürger das zahlen. Aber natürlich ist das ein gigantischer Umverteilungseffekt, der sich hinter diesen Tagessalden verbirgt und soll.
Das ist wieder so ein Klassiker, ne? Tagezeilen, weil die Leute es nicht verstehen, gibt es solchen Quacksalbern wie ihm dann die Möglichkeit, da Verschwörungstheorien hineinzudeuten.
Sollte ein Land tatsächlich austreten?
Das ist vollkommen falsch.
Sollte ein Land tatsächlich austreten? Nehmen wir mal an, Italien geht raus. Und die Bundesbank hat ungefähr 400 Milliarden Euro gegenüber Italien dort verbucht. Dann muss das abgeschrieben werden gegen das Eigenkapital der Bundesbank. Die hat etwa 5 Milliarden Eigenkapital. Und in den Folgejahren muss das aufgepolstert werden. Das heißt, die Gewinne der Bundesbank werden einbehalten, gehen nicht in die Staatskasse. Und die Arbeitnehmer in Deutschland müssen das abstottern.
Ah ja, die Arbeitnehmer müssen das abstottern.
Ja, ich sehe überhaupt, die sind sehr leicht so mit den Interessen der Arbeitnehmerschaft oder der geringen
Verdienen. Das hat damit überhaupt
Verdienen.
Nichts zu tun.
Das glaube ich schon. Denn die trifft das insbesondere.
Können wir jetzt nicht mehr erklären. Wir können das jetzt nicht klären in den verbleibenden Minuten. Aber das ist eine, in meinen Augen, vollkommen falsche Analyse. Das ist das, was so täglich in der Zeitung steht, was der Sinn verbreitet. Da ist irgendwo eine Forderung, steht da im Raum. Da steht überhaupt keine Forderung im Raum.
Das ist die Bundesbank hat es doch gebucht als Forderung. Da müssen Sie hingehen und sagen, das ist keine Forderung.
Bei den Zentralbanken wird vieles gebucht. Wissen Sie, dass die Zentralbanken zum Beispiel das Geld, was sie ausgeben, als Verbindlichkeiten buchen? In welchem Sinne ist das denn eine Verbindlichkeit der Zentralbank?
Aber bilanziell ist es eine Forderung. Also
bilanziell, wie gesagt, eine Zentralbank ist ein Objekt sui generis. Zentralbanken kann man nicht mit einer normalen Bank oder einem normalen Wirtschaftsunternehmen vergleichen. Überhaupt nicht. Zentralbanken, nehmen Sie mal die Schweizer Zentralbank, können ein Vermögen schaffen, das doppelt so groß ist wie das Schweizer Bruttoinlandsprodukt innerhalb von 3 Jahren. Wie macht man das denn?
Aber dann wäre man ja wieder bei dieser Frage, die auch schon oft diskutiert wurde, ja gut, eigentlich könnte die Zentralbank, wenn die sozusagen gottgleich ist, die könnte eigentlich einfach alle Schulden streichen, dann wären ja alle Probleme gelöst, oder?
Die Zentralbank kann auch Schulden streichen, aber dann sind überhaupt keine Probleme gelöst. Die Schulden, weil die Schulden nicht unser zentrales Problem sind. Welche Schulden?
Ja.
Denn welche Schulden müsste sie jetzt streichen? Die Staatsschulden sind nicht das Problem. Warum sind die Staatsschulden das Problem? Wir brauchen Staatsschulden, weil Unternehmen und private Haushalte sparen. Wenn wir keine Staatsschulden machen,
wäre dann Helikoptergeld.
Irgendwie muss das Geld hergeben.
Was heißt, wer muss das Geld geben? Es geben ja praktisch die privaten Sparer und die Unternehmen. Die bieten in Deutschland, ich sage es mal in Zahlen, 250 Milliarden wollen die jedes Jahr sparen. Ne? Mhm. Die können das aber nur sparen, wenn sich jemand um 250 Milliarden neu verschuldet. So, wer tut das? Bisher tut das das Ausland. Das nennen wir Leistungsbilanzüberschuss. Ne? Wenn das Ausland für die Welt ist, ist es eine absurde Lösung, weil die Welt kein Ausland hat. Wer macht es dann? Dann kann es nur der Staat sein. In den USA, wer kann nur der Schuldner sein? Logik, das reine Logik, hat mit Wirtschaftstheorie nichts zu tun. Muss auch der Liberalismus eigentlich anerkennen, tut aber leider nicht.
Ist immer sehr wichtig. Ne? Das ist wirklich reine Buchhaltung, reine Logik. Hat nichts mit Denkschulen sonst was zu tun. Keine Annahmen über irgendwelche, wie sich irgendwelche Wirtschaftssubjekte irgendwie verhalten, wer wann, unter welchen Umständen Arbeit anbietet, was kauft, Preise erhöht, sonst alles damit nichts zu tun. Ja, reine Buchhaltung.
Und wer muss sich dann verschuldet? Sich dann USA, der Staat. Dieses Jahr wird der amerikanische Staat wird gewaltige Schulden machen. Klar, was soll er tun? Die haben ein Leistungsbilanzdefizit, das heißt, wir sparen sozusagen für die. Die Haushalte sparen, nur ein klein bisschen, aber sie sparen. Und die Unternehmen sparen eine ganze Masse. So. Was soll jetzt sonst passieren? Es gibt logischerweise keine andere Lösung. Nur, dass man das ausblendet, das finde ich ungeheuerlich.
Ja, das sind jetzt diese Salden, die ich eben gezeigt habe. Ne?
Das müssten wir diskutieren. Das ist das Thema unserer Zeit. Das zentralste Thema, das man überhaupt haben kann.
Aber dann könnten wir das Helikoptergeld einführen, Geld abwerfen, dann würden alle mehr konsumieren, die Wirtschaft würde wachsen und wir würden alle reicher werden.
So weit sind wir noch nicht. Man kann vieles tun, aber das ist jetzt nicht die logische Folgerung daraus. Die logische Folgerung aus dem, was ich sage, aus dieser einfachen empirischen Analyse ist, dass zunächst der Staat die Schulden machen muss. Und ob er sich dann teilweise über die Notenbank finanziert oder nicht, ist eine andere Frage. Ja. Siehe Japan. Japan hat 300% am Bruttoinlandsprodukt Schulden. Da geht die Welt überhaupt nicht unter. Ist auch nicht gut gelaufen, klar, weil die Unternehmen nicht investieren. Aber das Land ist völlig in Ordnung und hat die beste Infrastruktur der Welt.
Genau, also, das meine ich. Sie sagen ja, Schulden sind nicht das Problem. Dann könnten wir einfach...
Das stimmt, Leute. Ökonomische Theorien...
Es gibt keine ökonomische Entwicklung ohne Schulden. Das ist völlig klar.
Weil Sie die Logik bemüht haben.
Ja.
Wenn Sie sagen, ja, empirisch hat sich das gezeigt und so weiter. Sie wissen, mit der Empirie kann man überhaupt nichts beweisen. Nicht? Denn überlegen Sie mal...
Das ist Buchhaltung. Das ist makroökonomische Buchhaltung. Das ist keine Empirie. Das ist makroökonomische Buchhaltung.
Im 17. Jahrhundert hat man gedacht, alle Schwäne sind weiß. Dann hat man irgendwann das Hinterland Australiens entdeckt und hat dann gemerkt, oh, es gibt auch schwarze Schwäne. Ja, und die gesamte Theorie, dass Schwäne schwarz-weiß sind, wurde damit widerlegt.
Das hat damit nichts zu tun.
Wenn Sie jetzt sagen, Italien oder auch Japan haben seit 10 Jahren den wachsenden Schulden, das passiert nichts, es wird irgendwann was passieren. Und 2008...
Diese Argumentation, das ist wirklich mit Hanebüchen noch zu nett beschrieben. Ja? Also unglaublich, unglaublich. Wie weit will man sich von Wissenschaft entfernen? Ja? Vor allem, es ist einfach Buchhaltung. Also guck, was in einer Bankbilanz passiert, wenn Sie einen Kredit vergibt, ja, dann gibt es eine Forderung der Bank gegenüber dem Kreditnehmer und eine Verbindlichkeit der Bank, nämlich dem Kreditnehmer das gut zu schreiben. Forderung und Verbindlichkeit. Genauso wie es einfache Logik ist, wenn ich mehr Geld ausgebe, als ich eingenommen habe in dieser Periode, dann nimmt wer anderes logischerweise mehr ein, als er ausgibt. Ja, wenn einer spart, also weniger ausgibt, als er einnimmt, tut mir so leid, dass ich mich damit so oft wiederholen muss, dann gibt es wen anderen, der sich verschulden muss. Ob er das freiwillig macht oder ob er dazu gezwungen ist, ist ja eine andere Frage. Ja? Denn es ist nicht unbedingt freiwillig, es kann ja auch einfach sein, ich spare, das heißt, ich gehe jetzt weniger zu Bäcker Lutze und der hat plötzlich weniger Einnahmen. Ja? Und hat deswegen seinen ganzen Kostenapparat kriegt er nicht gedeckt und macht deswegen miese. So, kann sein. Ja, kann sein. Genauso wie neue Schulden des Staates nicht unbedingt positiv oder negativ sein müssen. In Griechenland hat der Staat, obwohl mega Austeritätspolitik gefahren wurde und so weiter, sich trotzdem weiter verschuldet. Warum? Ja, weil durch die Austeritätspolitik die Wirtschaft so sehr abgeschmiert ist, dass die Steuereinnahmen eingebrochen sind und dann sind die Ausgabenkürzungen kleiner gewesen als die Steuereinnahmen eingebrochen sind. So, und deshalb sind sogar die Schulden des Staates gestiegen, obwohl ja genau das Gegenteil geplant war. Das heißt, in diese Salden rein zu interpretieren, ob jemand etwas absichtlich oder freiwillig macht oder intentional und ob Schulden gleich gut oder schlecht sind, ja, oder ob diese Salden Wachstum bringen oder nicht, das sind alles völlig davon losgelöste Fragen. Aber wir müssen die reine Logik zur Kenntnis nehmen, die von dieser ganz einfachen Ausgangsgleichung ausgeht. Einnahmen gleich Ausgaben. Die akzeptiert Pollard nicht, die akzeptieren sehr viele nicht, die akzeptiert unser Finanzminister Chrissy Lindner nicht. Und das ist neben einigen anderen Problemen der Grund dafür, dass wir über volkswirtschaftliche Zusammenhänge in der öffentlichen Debatte sprechen wie Blinde über Farben. Ja?
2009 war erst der Anfang.
Sehen Sie, wenn wir
und ich will vielleicht noch an der Stelle den Punkt einbringen. Wenn es wirklich so wäre, dass wir mit dem Drucken von kleinen Papierzetteln, die wir Banknoten nennen, oder Giroguthaben, die Armut auf der Welt bekämpfen könnten. Wenn das reich machen würde, wenn wir die Geldmenge in der Volkswirtschaft ausweiten, ja, dann würden wir dem Paradies nahe sein. Aber es geht nicht.
Wer hat denn das gesagt? Wer hat das denn
Venezuela, hat gesagt? Venezuela hat es vorgemacht.
Jetzt kommt Venezuela, natürlich.
Ja, Hyperinflation. Klar. Und das ist dann, ja, Sie lachen.
Ja, was soll das denn? Ja. Wollen Sie mir jetzt Venezuela...
Kann man auch nur lachen.
...Venezuela vorwerfen oder
nein,
was?
Nein, ich will Ihnen deutlich
machen. Wer hat das denn...
Das ist übrigens der gleiche Moment, ja, wie ich den hatte mit dem Blocktrainer, als er mir vorgeworfen hat, irgendwie die MMT wäre schuld an Maos Hungertoten. So, da konnte ich auch nur lachen, weil was wirft er mir vor? Ja? Also,
gesagt, dass man durch Papier.
Also, es ist nämlich einfach völlig sinnlos an der Realität, an allen vernünftigen Zusammenhängen vorbei.
Schnipsel reich werden. Hat ich niemand gesagt, ich nicht.
Ich will an der Stelle nur sagen, diese
ein
Idee...
Ein Strohmann bauen Sie jetzt auf, dadurch nichts gerechtfertigt.
Ganz kurz.
Ich will eben nur sagen, das ist ja so die Grunddiskussion, die wir hier führen. Die Frage, ist unser Geldsystem gut? Welche Alternativen bestehen?
Jetzt kommt er aber ins Rudern.
Wir hatten eben das Problem, ja, ist dann das Geld knapp, nicht? Also wenn man Gold oder Silber verwenden wird. Und deswegen war mein Argument eben zu zeigen, Gold ist nur ein Tauschmittel. Sie müssen gar keine steigende Geldmenge in der Volkswirtschaft haben. Durch Angebot und Nachfrage frei gewähltes Geld funktioniert ganz hervorragend.
Übrigens, wenn ich eine feste Geldmenge habe, ist mein größtes Problem, dass ja der Preis des Geldes schwankt. Ja, denn die Geldnachfrage, wann jemand einen Kredit nimmt, ist total instabil. Wenn ich die Geldmenge fix habe, aber die Geldnachfrage schwankt, schwankt also auch der Preis. Und das ist Horror für Investitionen von Unternehmen. Wann sollen die denn wissen, wann der Zins richtig ist, wenn es sich lohnt, wann sich das kalkuliert? Also es ist wirklich der absolute Horror. Das würde Investitionen sowas von abwürgen. Im Moment haben wir es ja so, der Zins ist festgezurrt, zumindest der Leitzins und alle anderen Zinsen, die sich in Abhängigkeit davon bilden, hängen dann da dran. Und Geldnachfrage und Geldangebot können beide fluktuieren, ja, also sich aneinander anpassen.
Natürlich einige.
Und das ist auch gut so.
Politische Strukturen.
Über den Zins machen wir uns keine Gedanken.
Über den.
Das ist das, was Heiner Flassbeck jetzt meint, ja, dass mit dem Zins machen wir uns keine Gedanken, in dem Sinne, als dass dieser fluktuierende Zins dann also bodenlos wäre für Investitionsentscheidung.
Veränderungsgrad, den das hat in unseren Volkswirtschaften, da gibt es natürlich Widerstände, das ist natürlich klar. Aber ich bin, wie Sie, sehr zuversichtlich. Die, sagen wir, ökonomischen und ethischen Argumente in den letzten Jahrzehnten haben da wenig gefruchtet. Menschen zu überreden, gibt es ein besseres Geld für alle. Mhm. Aber durch diese technologischen Disruptionen, die wir derzeit erleben, ich habe eben die Bitcoin-Entwicklung genannt, die Blockchain als solches, also gewissermaßen als Transportvehikel, ist wahrscheinlich noch viel, viel bedeutsamer. Bitcoin ist ja sozusagen nur eine Anwendungsform. Der Bitcoin braucht die Blockchain, aber die Blockchain braucht den Bitcoin nicht. Mhm. Stehen uns da fundamentale produktive Gestaltungsmöglichkeiten liegen uns vor. Und da bin ich sehr optimistisch, dass wir dann eine wirklich gute Lösung in den nächsten Jahren bekommen werden.
Okay. Wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser wirklich lebendigen und spannenden Diskussion.
Ja, die war lebendig, war sie spannend auch. Von Heiner Flassbeck konnte man einiges lernen. In Reaktion auf solche Quacksalber wie Thorsten Polleit, wenn man dem länger zuhört, wird man dümmer von Minute zu Minute. Lustig finde ich nur, es sind die gleichen Debatten, die wir heute führen. Die Polleits dieser Welt, die Blockchainers dieser Welt, ja, die erzählen immer noch den gleichen Unfug, obwohl die Empirie so meilenweit von denen entfernt ist. Ja, ich empfehle nochmal die Leseprobe von Heiner Flassbeck. Wer sich dafür interessiert, die gibt's bei mir im Newsletter geldfürdiewelt.de. Packe ich euch noch in die Videobeschreibung. Das ist mein Lebenswerk. Da spricht er auch über die Schattenseite des Sparens. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne aus. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren und kein Video mehr zu verpassen. Dienstags, freitags, sonntags, 16 Uhr gibt's neue Videos. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.